wie du mit deinem Onlineshop auf Google auf Platz 1 kommst und somit auch Marktführer quasi ja, ausstichst und einfach auf Platz 1 stehst, das erfährst du in der heutigen Episode. Ich habe nämlich einen wunderbaren Podcast-Interview-Gast am Start, den Nils Stuck von Wolf auf SEO. Ich habe ihm diverse Fragen gestellt, ihm einige Geheimnisse entlockt und all das erfährst du heute hier in dieser Episode. Viel Spaß!
Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast und ich habe mich auch wieder auf dieses Interview lang gefreut, denn ich habe heute einen wunderbaren Gast mit dabei und zwar der liebe Nils Stuck von Wolf auf SEO. Wir werden heute ganz viel über SEO sprechen im E-Commerce-Bereich, da ist er der absolute Experte und ich freue mich richtig stark auf den Austausch. Deswegen herzlich willkommen Nils, wie geht's dir an diesem schönen Dienstagmorgen?
Hallöchen Daniel, freut mich sehr dabei zu sein und mir geht's wunderbar an diesem ja, Dienstagvormittag. Ich habe auch sehr Lust, heute mit dir über SEO zu sprechen und Gast in deinem Podcast zu sein. Deswegen, let's go!
Wunderbar. Also SEO ist ja auch absolut dein Thema. Vielleicht für alle Zuhörer, die dich jetzt noch nicht so kennen. Vielleicht kannst du so ein bisschen über deine Geschichte erzählen. Wie bist du zu SEO gekommen? Was hast du davor gemacht und was machst du aktuell?
Ja, gern. Also zum SEO bin ich tatsächlich neben dem Studium bereits gekommen. Denn das Studium habe ich nur angetreten, das war klassisch BWL, ja, ich weiß, damit meine Eltern die ja, Ruhe geben, ich was Sinnvolles, Langfristiges mache, aber der Plan war schon von Anfang an, währenddessen irgendwas auf die Beine zu stellen, sodass ich dieses Stück Papier am Ende nicht brauche. Und der Gedanke hat mich nicht losgelassen, so habe ich dann in der Studienzeit angefangen, Affiliate-Seiten zu bauen. Ich glaube, so sind recht viele Leute in den letzten Jahren zum ja, SEO-Thema gekommen, ganz klassisch, Amazon Affiliate war damals eine kleine Welle, zu der ich dann ja aufgesprungen bin und das hat dann überraschend gut funktioniert, aber erst nach einer ganzen Weile, denn SEO ist natürlich nicht der schnellste Kanal. Ich weiß noch, wie ich im dritten Monat meine 14,67 Euro oder so verdient habe, mich ohne Ende gefreut habe, mir dachte, es funktioniert, unglaublich. Auszahlungsgrenze waren dann 20 Euro, habe ich festgestellt, aber nach knapp ein, zwei Jahren habe ich dann in Sales 170.000 Euro Umsatz auf Amazon gemacht. Klar, die Provision ne, fällt jetzt oft nicht so saftig aus, vor allem jetzt nicht mehr, aber das hat mich schon sehr gepackt. Dann habe ich in den zwei Studienjahren, die ich noch vor mir hatte, knapp 20 Affiliate-Seiten aufgebaut und habe gemerkt, das funktioniert richtig, nachdem ich dann auch ja, ein Vollzeitgehalt quasi durch Affiliate-Seiten verdient habe.
Krass.
Und ja, dann ging es in den ersten Job pflichtmäßig vom Studium aus. Das war bei eBay, E-Commerce Management hat ganz gut gepasst sogar. Und da hat sich der erste Auftrag ergeben. Der erste Auftrag war der Mann meiner Chefin, Anwalt in Berlin. Dann habe ich gemerkt, wow, SEO macht ja noch mehr Spaß und geht noch schneller, wenn man nicht alles von Null auf selber aufbauen muss und seine beschränkten Webdesign-Fertigkeiten und seine beschränkte Kreativität nicht unbedingt verwenden muss und eher auf die Stärken bauen kann. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell. Folgte auf Empfehlungen. Ich habe mit einigen ja jetzt Kollegen und Freunden gemeinsam gestartet, die jetzt größere Agenturen haben mittlerweile. War eine lustige, wilde Zeit und so sind wir dann recht schnell gewachsen, vollkommen bis heute basierend auf Empfehlungen und mein 20-köpfiges Team mittlerweile besteht aus fast ausschließlich Freunden und Kommilitonen aus dem Studium. Also da kam dann einer nach dem anderen, hat gefragt, ob er sein Studienpraktikum bei mir machen kann oder mal einen Werkstudentenjob machen kann und der allergrößte Teil ist bis heute dabei und ja, vor knapp einem Jahr bin ich nach Dubai ausgewandert, habe gleich einen Teil meines Core-Teams mitgenommen. Wir haben jetzt hier ein recht großes Haus, wir nennen das die Wolfsvilla, leben hier zusammen, arbeiten hier zusammen, haben hier das Büro und betreuen mittlerweile knapp 70 Kunden, größtenteils Online-Shops. Deswegen bin ich natürlich auch heute hier. Da haben wir die allermeiste Erfahrung gesammelt. Und ja, ich bin auch den weiteren Fortschritt dieser Geschichte gespannt.
Ja. Sehr cool. Wie kam der Name Wolf of SEO zustande?
Oh, ja, okay.
Hast du da Wolf of Wall Street angeschaut, oder?
Ja, also ich werde immer einmal im Jahr so richtig krank. Und das ist fast immer zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man denn einmal runterkommt. Meiner Familie ist Weihnachten sehr wichtig, deswegen da bin ich an allen Weihnachtstagen nicht am Arbeiten und auch Familienfeiern. Und da denkt sich der Körper dann oft gerne, oh super, jetzt ist gerade mal Ruhe, jetzt kann ich mal krank werden scheinbar und mal angreifen. Und das war zu meiner eBay-Zeit damals. Da bin ich einmal richtig krank geworden, lag dann mit doppelter Dosis Vigmedinite im Bett, leicht fiebrig, total platt. Hab tatsächlich natürlich Wolf of Wall Street geguckt und dachte mir dann in einem halben Fiebertraum, oh, genial, Wolf of SEO, ja. Die Story könnte cooler sein, aber manchmal ist witzig auch eine schöne Komponente. Und ich stelle immer fest, dass der Name ganz gut im Ohr bleibt und in der Erinnerung bleibt. Deswegen kann die Auswahl selbst mit Fieber und halb benommen nicht so fehl am Platz sein. Ja, und,
ja, ich wollte es gerade sagen, also er bleibt im Kopf.
Ja, Sinn der Message war eben auch anfangs, da ich ja allein gestartet habe, es geht drum, wirklich Ergebnisse zu erzielen. Und wenn ein Kunde betreut wird, dann ist das ja dann wie ein Wolf, dann ist das der Kampf quasi. Wir wollen gewinnen. Das war so ein bisschen der Grundgedanke. Deswegen hat mir das vom Spirit her auch ganz gut gefallen. Und genau, so kam es zum Namen.
Sehr cool. Sehr cool. Nice. Also auch aus der Marketingbrille finde ich es ein richtig guter Name, weil, wie du schon richtig sagst, er bleibt im Kopf. Und der ist mir tatsächlich auch sofort aufgefallen. Ich kann mir, glaube ich, keine andere SEO-Agentur gerade aus dem Kopf raus merken und deswegen Hut ab an deine spontane Idee. Lass uns mal ein bisschen in das Team mit ins Thema einsteigen. Erstmal eine ganz freche Frage zum Einstieg. Du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich komme komplett aus der Performance-Bubble. Ja, ich gebe einen Euro aus und habe sofort Reichweite und Sichtbarkeit. Warum ist es denn extrem sinnvoll und was ist vielleicht auch der aktuelle Stand für SEO im E-Commerce-Bereich? Warum sollte das jeder Online-Shop machen?
Ja, also ich wäre verwundert, wenn dein Feedback wäre, dass die CPC-Preise in den letzten Jahren sonderlich viel günstiger geworden sind für die meisten Kunden. Bezweifle auch, dass sich das ändern wird. Wahrscheinlich ist es für das ein oder andere Thema auch mal recht kritisch, wenn einmal der Ad-Account abraucht, aus welchem Grund auch immer, und auf einmal kein Traffic mehr auf die Seite fließt, kaum noch Verkäufe generiert werden und man diesen Ausfall hat. Und gleichzeitig ist der SEO-Traffic oft ziemlich qualifiziert, ist nicht sonderlich kalt. Man weiß ja, über welche Keywords die entsprechenden Nutzer kommen. Und mit dem Traffic kann man dann auch an vielen anderen Marketingstellen noch viel anfangen. Deswegen sehe ich, und das ist mir vollkommen bewusst, SEO eher als ein zusätzliches Standbein zum Performance-Marketing. Das Performance-Marketing wird für die allermeisten Shops die Cash-Cow sein und bleiben. Aber SEO sehe ich eher als eine Absicherung und eine nachhaltige Umsatzquelle, die dann in weitere Marketingmaßnahmen, ob es dann Performance ist oder ob es noch 3, 4, 5 andere sind, die sich jetzt langsam ergeben, dass da entsprechend rein reinvestiert werden kann. Heißt SEO eher als Ergänzung und Absicherung, je nach Case mehr, aber in den meisten Fällen eher der zweite Kanal nach dem Performance-Marketing.
Okay, und falls wir jetzt hier jemanden dabei haben, der das Wort SEO das allererste Mal hört, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber you never know, wir sprechen hier über Suchmaschinenoptimierung. Also quasi, ich sag's mal andersrum, es ist wie bezahlte Google-Werbung, nur dass man nicht dafür bezahlen muss. Ist das ungefähr, kann man das so sagen?
Ja, Treffer. Ist auch eine der wesentlichen Metriken, an denen wir eben messen, wie sehr sich SEO für einen Shop lohnt. Denn wir können ja ermitteln, über welche Keywords kommen welche Besucher und können dann ermitteln, wie viel hätte der Traffic über Google Ads gekostet. Und wenn der dann eben fünfstellig ist, dann ist das für die meisten Kunden schon ein ziemlich guter Deal, sage ich mal. Heißt, es geht dann auch drum, langfristig dafür zu sorgen, dass man weniger ausgeben muss im Performance-Marketing. In dem Fall natürlich Google Ads. Ja.
Jetzt habe ich mal eine ganz spontane Frage direkt rein. Wir kommen gleich noch zu ganz vielen Tipps, die du den Zuhörern mitgebracht hast. Was mich natürlich interessiert, holt man, also man kennt ja dieses Konzept, man hat einen Online-Shop und dann irgendwie einen Blog, so ein Magazin, und holt die Leute eher auf den Blog drauf. Ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, die große Frage ist, wie konvertiert man die Leute dann zum Kunde, dass sie auch meine Produkte kaufen. Ist das so diese, ich sag mal, diese Go-To-Strategie, oder gibt es eine bessere Strategie oder eine andere Strategie?
Es ist wirklich gut, dass wir darüber sprechen, weil das sehe ich nämlich viel zu oft. Heißt, wenn man an SEO denkt und jetzt nicht aus dem Bereich direkt kommt, dann ist das oft der erste Gedanke. Content-Marketing, Blogbeiträge schreiben und dann sich wundern, warum der Traffic schlecht konvertiert. Heißt, wir haben hier bei Online-Shops, die ihren Blog pflegen, schon 0, Conversion Rates gesehen, und da fragt man sich dann natürlich, bringt mir denn SEO hier überhaupt irgendetwas? Und das kann dann tatsächlich manchmal auch mit Nein beantwortet werden. Heißt, ich würde jedem empfehlen, nicht mit dem Blog anzufangen, sondern tatsächlich zu überlegen, welchen Business Case habe ich? Wir sind jetzt natürlich viel bei Online-Shops, heißt Produkte und Kategorien. Wenn jemand beispielsweise nach dem Mahlzeitenersatz sucht und den findet und den kauft, also da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn er zum Beispiel sucht Abnehmtipps für den Sommer. Das impliziert noch nicht, dass er jetzt diesen Mahlzeitenersatz beispielsweise kaufen möchte, sondern vielleicht will er nur lesen, ja, ess mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen mehr Sport, beweg dich ein bisschen mehr. Wow, danke, sehr gut. Und genau so gilt das annähernd für alles andere. Wenn ich jetzt einen Beauty-Shop habe und was kann ich gegen trockene Haut tun? Und da ist dann ein Tipp eine Feuchtigkeitscreme, aber da sind noch 9 andere Tipps, dann machen die vielleicht 1 der 9 andere Dinge und kaufen nicht. Aber wenn ich Feuchtigkeitscreme suche und ich finde Feuchtigkeitscreme, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man kauft. Heißt, immer überlegen, woran verdiene ich Geld, und die Leute direkt auf diese Seiten bekommen. In einem Online-Shop sind das Produkte und Kategorien und jeder Seite ein entsprechendes Keyword zu ordnen. Wenn ich jetzt Dienstleister bin, dann sind das meine Leistungen. Dann schreibe ich als Steuerberater keine, nicht unbedingt Steuerspartipps, sondern dann suchen Leute nach Lohnbuchhaltung in Berlin oder Gewinn- und Verlustrechnung, Jahresabschluss. Dann sind das die Dinge, die jemand sucht, um dieses konkrete Problem zu lösen und gegebenenfalls diese Dienstleistung zu beauftragen. Heißt, okay, ich würde immer damit anfangen und dann, wenn ich diese Dinge abgearbeitet habe für meine ganze Seite, für meinen ganzen Shop mit allen wesentlichen Keywords, dann zum informativen Content übergehen. Und da ist ja auch nochmal die Unterscheidung Conversion nah, wenn es zum Beispiel um einen konkreten Painpoint, um ein konkretes Problem geht. Wenn du weißt, au, die Person, da ist es dringend. Oder es ist so ein hoch allgemeines Thema. Nehmen wir mal irgendwelche Fashion-Trends und dann verkaufst du coole Sonnenbrillen. Dann sind die Leute jetzt vielleicht nicht an coolen Sonnenbrillen super interessiert, sondern an den anderen Tipps gegebenenfalls. Das ist nicht nah am Painpoint. Ja.
Okay, also ich merke schon, auch so in der Zusammenarbeit von meiner Seite her mit vielen Brands, die ich sag mal SEO angefangen haben oder SEO so überlegen, das zu machen oder vielleicht auch schon ein bisschen machen, da ist dann oft auch quasi etwas die falsche Herangehensweise da. Deswegen, was mich jetzt natürlich extrem interessiert, was sind so diese Golden Nuggets, was sind so diese Tipps, die du für Online-Shops vielleicht hier mitnehmen, also hier raushauen kannst? Ja. Was man umsetzen kann als E-Commercer.
Ja, also ganz klar, wie eben genannt, Kategorien und Produkte vor dem Blog-Content. Bei allen Kategorien und Produkten prüfen, gibt es dort Keywords, die ein Suchvolumen haben, das sich lohnt. Das kann bei einem Produkt, wenn es jetzt, nehmen wir mal an, nicht die Taschentücher sind, die dann 99 Cent kosten, wenn das ein 500er Suchvolumen im Monat hat, dann ist das nicht so interessant. Aber vor allem bei den Produkten, bei denen ich weiß, die ergeben einen hohen Warenkorbwert oder die haben, eine super Marge, da danach schauen, wie oft wird das im Monat gesucht. Und wenn es über einer Menge ist, bei der man sagt, wenn ich jetzt meine Conversion Rate draufrechne, die ich im Shop habe, lohnt sich das für mich, das dann bearbeiten. Und Text bleibt elementar. da kommt man nicht drum rum. Die schöne Produktseite, der schöne Shop rankt nicht unbedingt. Google braucht Informationen. Mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Online-Shop für Fahrradzubehör und die Kategorie Fahrradbeleuchtung. Leute suchen nach Fahrradbeleuchtung, Fahrradlicht, Fahrradlampe, erstmal die verschiedenen Begriffe. Dann fürs Mountainbike, fürs E-Bike, fürs Rennrad, mit Akku, mit aufladbar, was auch immer. Das sind alles Begriffe, die gesucht werden. Und Google weiß, die hängen alle zusammen. Die sind in einem Topf. Und das sollte möglichst alles im Text getroffen werden. Also selbst bei Kategorien und Produkten gilt holistischer Content. Heißt, Google weiß, jemand, der nach dieser einen Sache sucht, der nach Fahrradlicht sucht, sucht potenziell, einfach nur, weil er vielleicht nicht so viel eingeben will, weil er es vielleicht nicht besser weiß, der hat vielleicht ein Rennrad. Und dann sucht er auch genau dafür eben etwas. Heißt, es sollten Texte geschrieben werden, sowohl auf Produkt- und Kategorieseiten, die ja auf die entsprechenden Keywords optimiert sind. Und ich würde auch eine Länge von wenigstens 600 Wörtern empfehlen, insgesamt Textmenge auf der jeweiligen Seite. Denn klar, man findet auch immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber diese Ausnahmen sind oft Seiten wie Zalando oder Amazon. Also die größten Player im Markt, die haben es dann manchmal nicht nötig, Texte auf der Seite zu haben. Aber wenn ich nach einem großen Kategorie-Keyword suche, ob es im Fashion-Bereich ist, ob es im Gesundheitsbereich ist, egal wo, ich würde wetten, dass 6 von 10 Seiten auf der ersten Seite SEO-Texte haben. Scrollt nach ganz unten, da sind die meistens zu finden. Und wenn die nicht haben, dann gibt es einen Grund, warum die Seiten da sind. Meistens sind es die Marktführer oder die großen Player, wo Google ganz genau weiß, da kann ich nichts falsch machen, wenn ich die Leute dorthin schicke. Bei Zalando werden die Leute mit Klamotten-Keywords zufrieden sein. Bei Amazon sowieso, für annähernd alles. Daher sieht man die Monolithen der Branchen manchmal auch ohne. Aber ihr werdet keine kleinen Shops finden, die das nicht haben. Auf der ersten Seite für umkämpfte Keywords.
Jetzt hast du gerade gesagt, Text ganz unten, zum Beispiel auf der Produktseite oder der Kategorieseite. Wie wichtig ist denn die Position? Also wenn es unten steht, ist es vollkommen fein? Ist es irgendwie besser gerankt, wenn es weiter oben steht? Wie ist es?
Gute Frage. Je wahrscheinlicher es ist, dass ein Nutzer den Text sieht, desto höher wird der gewertet. Stellst dir so vor, wenn es im oberen Drittel ist, dann wird es mit Faktor 1,1 gewertet. Wenn es in der Mitte ist, 1. Wenn es ganz unten ist, vielleicht 0,9, 0,8. So könntest du es dir vorstellen. Aber oft ist es so, dass SEO als Kanal ein sehr kompromissbereiter Kanal sein muss. Heißt, wenn ich jetzt ein hohes Werbebudget auf die Seite schieße, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, und ich könnte im Bestfall über SEO vielleicht nur 5% des Traffics reinbekommen, den ich einkaufe. Denn trumpft Performance SEO. Heißt, es funktioniert überraschend gut, diese Texte auch unten zu haben, so dass man denken könnte, der Großteil der Leute sieht den gar nicht. So ist es ja auch tatsächlich oft. Aber im Optimalfall macht man beispielsweise im Design auf einer Produktseite die beiden Dinge vereinbar. Heißt, dass ich auch Textkomponenten in meinem Produktseitendesign habe. Das müssen denn nicht die 600 Wörter sein, aber dass ich vielleicht hier mal 80 Wörter habe, vielleicht da mal 60. Auch in dem mittleren Teil der ganzen entsprechenden Seite. Das heißt, das wäre der Optimalfall. Aber um Leute, die über Ads eingekauft werden, nicht abspringen zu lassen und die Conversion Rate nicht negativ zu beeinträchtigen, setzt man die Texte oft recht weit unten auf der Seite ein. Und das hat keinen so großen negativen Nachteil, dass sich das nicht durch beispielsweise andere Maßnahmen wie Linkaufbau auch ausgleichen ließe.
Ja. Okay, und okay. Das sind dann auch quasi gut leserliche Texte, also quasi auch für den normalen Leser und nicht nur für die Suchmaschine. Weil ich glaube, es gab mal, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, da hast du, als ich so angefangen habe, im Internet irgendwas zu machen, da hat man teilweise dann weiße Keywords auf weißem Hintergrund unten an der Seite gepackt und solche Geschichten.
Auf keinen Fall. Also auf gar keinen Fall versuchen, die Suchmaschine sehr auszutricksen. Das funktioniert alles nicht mehr, kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn jemand bis dorthin scrollt, lass es 7, 8, 9, 10% der Leute sein, dann sollte auch tatsächlich ein informativer Text dort sein. Und deswegen eben auch die Empfehlung, vorher zu prüfen, nicht nur das eine Keyword, für welches ich ranken möchte, sondern auch noch die Longtail-Keywords, die Keywords, die so dranhängen. So bekommt man oft schon 5, 6 sehr sinnvolle Themenideen, nach denen gesucht wird. Nehmen wir das Fahrradlichtbeispiel, dann kann ich drüber sprechen, worauf man achten sollte, wenn ich ein Rennrad habe und dafür ein Licht kaufe, wenn ich ein Mountainbike habe. Heißt, man kann auch tatsächlich eben auf diese Dinge eingehen, die gesucht werden. Und so ist die Notwendigkeit nicht da, jetzt beispielsweise 1200 Wörter nur für den Begriff Fahrradlicht sich aus den Rippen zu leiern, denn das sorgt natürlich dafür, dass ein Text repetitiv wird und sich tendenziell schlechter lesen lässt. Wenn ich aber vorher prüfe, was wird gesucht, dann habe ich tatsächlich 5, 6 sinnvolle Unterthemen, die ich behandeln kann und die den wenigen Leuten, die dann auch dort unten landen, sinnvolle weiterführende Informationen geben und die sich nicht denken, warum ist jetzt hier eine Textwand, die nur Blabla enthält? Ich gehe mal wieder. Genau.
Okay, verstanden. Okay. Das heißt, so der erste wichtige Tipp ist, dass Text elementar ist.
Ja.
Ich bin auch ein großer Fan von Text, aber halt eher in Verkaufstextform. Was wir zum Beispiel oft machen, ist, dass wir drei Medien haben auf der Produktseite. Dass wir Texte haben, dass wir in den Bildern überzeugen und verkaufen und sogar auch ein Video haben. Weil natürlich jetzt nicht nur für SEO, sondern auch für den normalen Mensch, der eine liest gerne, der andere schaut gerne ein Video an, dass man auch maximal die Leute überzeugen kann. Okay, cool. Das habe ich soweit verstanden. Ja. Was ist denn so der nächste wichtige Tipp?
Ja, genau. Also, wenn möglich, falls das jetzt jemand hört, der noch am Anfang steht, SEO sollte am besten von Anfang an mit einfließen, in der Struktur beachtet werden. Heißt, ich sollte mir im Bestfall schon vorher bewusst sein, welches Keyword kann ich welcher Kategorie und welchem Produkt zuordnen. Das sollte dann beispielsweise an wichtigen Teilen dieser jeweiligen Seite mit eingefügt sein, sei es jetzt in der URL. Die sollte möglichst kurz sein. Heißt, wenn ich einen Produkttitel habe, der 6, 7, 8 Wörter lang ist, dann sollte der am Ende nicht zu lang sein. Es sollte sich vielleicht auf den Markennamen und das entsprechende Keyword beschränken, so kurz und klar wie möglich. Denn stellst dir so vor, je mehr Worte in entweder einer URL oder in einem Titel sind, desto schwieriger ist es für Google zu verstehen, was ist denn jetzt hier das wesentliche Keyword? Worum geht's denn jetzt wirklich? Und das sollte man Google so einfach wie möglich machen. Heißt, kurze URLs, die entsprechenden Keywords mit drin. Das Keyword sollte im Produkttitel sein. Wenn man bei den Produkt- und Kategorieseiten beispielsweise in Shopify mal ganz runterscrollt, da ist noch so ein Metadatenfeld, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten leer und wird nicht beachtet, das noch ausfüllen. Selbes Spiel, Keywords möglichst an den Anfang, dass Google weiß, ganz vorne steht direkt das, bei dem ich verstehen soll, dass du dafür ranken möchtest. Genau. Dann
vielleicht ganz kurz zu diesen URLs,
ja, gerne.
Bevor wir zum nächsten Tipp kommen, kurz zu den URLs. Du kannst ja bei Shopify kannst du natürlich den Produktnamen und alles ändern, aber Shopify gibt dir auch diese fixe Struktur vor mit Products, Slash und so weiter.
Ja.
Ist das, also ich habe immer wieder mal gehört, dass es teilweise kritisch ist, so von Hardcore-SEO-Leuten. Wie siehst du das bei dem Thema Shopify?
Ja, ich meinte damit jetzt tatsächlich die individualisierbaren Teile, heißt die Endung, also nach Collections oder nach Products. Und in der Theorie, für mich auch ganz am Anfang, als Shopify so langsam öfter genutzt wurde, dachte ich mir auch, das ist aber von der URL-Struktur eigentlich für SEO ganz giftig. Aber ich sehe so viele Shops, die wirklich gut performen. Wir haben auch viele Shops in extrem kompetitiven Nischen, die wir betreuen, und wir sehen da nicht wirklich einen Nachteil. Heißt, entweder hat sich Google damit abgefunden, dass ein signifikanter Teil der E-Commerce- und Online-Shop-Landschaft aus genau dieser Struktur besteht, oder es hat mittlerweile weniger Gewichtung, da es Google viel leichter fällt, anhand von einem großen Teil an anderen Metriken zu verstehen, worum es eben geht und einzuschätzen, ist das gut oder schlecht. Heißt, dieser Nachteil ist ja im klein bis mittelgroßen Stil nicht mehr vorhanden. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir von einem riesigen Shop reden, wo Google große Probleme hat, zu differenzieren, welches Produkt zu welcher Kategorie gehört und versucht, diese Themen-Silos oder Themenstränge klar aufzustellen. Nehmen wir mal an, wir haben 2000 Kategorien und 200.000 Produkte. Da könnte ich mir vorstellen, dass das da schwieriger wird, wenn diese Struktur eben nicht einheitlich ist. Aber ich kann da auf jeden Fall entschärfend bestärken, dass wir keinen negativen Einfluss dadurch gesehen haben bei den Projekten, die wir betreuen.
Alright, gut zu hören. Super, cool. Okay.
Ja, genau. Eins der wesentlichen Dinge auch noch, die ich oft sehe, vor allem bei Shopify-Shops, ist PageSpeed und Core Web Vitals, also die entsprechende Performance. Und ich würde sagen, der Durchschnitt aller Shopify-Stores, die wir uns angeschaut haben, und das werden über 300 sein, liegt im roten Bereich, heißt im unteren Drittel der Performance. Es wird ein Standard-Theme benutzt, dann wird ein Page-Builder drauf installiert und die Seite ist dann sehr schwer, lädt schlecht, hat schlechte Performance-Metriken und ist dort im roten Bereich. Da würde ich empfehlen, gerade weil die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer langsam unter Goldfisch-Level sinkt, das mit zu bedenken, wenn möglich. Wenn möglich auch direkt am Anfang. Heißt, gegebenenfalls aufs 2.0er-Theme upgraden, kein Page-Builder benutzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, und es vor allem auch bei Apps und Plugins nicht zu übertreiben. Heißt, man muss nicht alles antesten, denn selbst wenn man es entsprechend deinstalliert, bleibt da oft ja Code übrig, der geladen werden muss. Genauso sehe ich viele Shops, die nicht 2-3 Tracking-Tools haben oder Pixel oder JavaScripte, sondern 10, 15. Wovon wahrscheinlich hauptsächlich auch 2 oder 3 genutzt werden, aber es wird alles noch mitgeladen. Das kann eine Seite schon sehr, sehr heavy machen. Und vielleicht auch zum Thema Videos mit drin. Alles, was groß ist, glitzert oder animiert ist, da sollte man sich die Frage stellen, bringt mir das wirklich in der Performance und in der Conversion was oder finde ich das nur sehr cool? Wenn man jetzt ein Video über ein Embed beispielsweise über YouTube einbindet, dann kein Problem, das beeinflusst die Performance oft nicht signifikant negativ. Aber wenn ich dort wirklich ein Video hochlade und ich check mit im PageSpeed Insights, wie groß diese Seite ist, und dann habe ich da ein 300 MB Video drauf, was geladen werden muss, dann ist das eine Vollkatastrophe. Genau. Also vor allem bei Shopify, PageSpeed kann da wirklich ein Problem werden. Und wenn ich anfange, mit einem Page-Builder zu bauen und das irgendwann rückgängig machen will, dann ist das ein Heidenaufwand, das wieder auszuklamüsern und custom nachzubauen. Deswegen vorher gut überlegen, brauche ich wirklich einen Page-Builder und hab ich ein Theme, was von vornherein eine schwierige Performance mit sich gebracht hat.
Ja, das Gleiche gilt natürlich nicht nur für SEO, sondern auch für jede bezahlte Werbung. Und ich habe das nicht selten gesehen, dass Shops, die vorher richtig lahm waren, da hast du direkt auch im Ads Manager auf Meta zum Beispiel gesehen, okay, der ROAS war dann bei 1, irgendwas. Und dann hat man einfach die Seite schneller gemacht und alles mal rausgemacht, was man nicht braucht, so wie du es beschrieben hast. Und auf einmal verdoppelt sich der ROAS, weil viel mehr Leute kaufen, weil sie nicht mehr so lange warten müssen und nicht abbrechen. Ja. Es ist echt kriegsentscheidend. Es ist so underrated, dieses Thema PageSpeed. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen mit der Erfahrung her, weil wenn du ein neuer irgendwie startest, jetzt ein Shop und sowas, und du siehst diese ganzen coolen Apps im App Store für deinen Shop und was die nicht alles machen können, natürlich installierst du da alles runter. Ich wurde gestern gefragt, was sind denn deine Top 20 Shopify-Apps? Und da merkt man schon aus der Intention raus, okay, man will da noch was dazu bauen und da noch was. Und am Ende des Tages hast du so ein Mammut-Ding und gar nichts mehr funktioniert. Und da ist echt, die Dinge simpel zu halten, klein zu halten, speedy zu halten, das ist echt der Schlüssel. Ja.
Absolut. Cool. Aber es ist auch eben nicht so auffällig. Heißt, man sieht das selber nicht unbedingt so schnell oder man hat dafür nicht so die Awareness. Dann denkt man sich, ja, mein Internet ist gerade schlecht, deswegen lädt's langsam oder dergleichen. Und man will ja nur das fertige Produkt sehen und ist selber schon so heiß drauf. Wow, 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 das sieht jetzt alles so gut aus. Deswegen muss sich niemand für schämen. Es ist nicht die auffälligste Sache der Welt, darauf eben zu achten. Oft merkt man das eben auch erst im Nachgang.
Ja, also vielleicht kleiner Call to Action an der Stelle für die Zuhörer. Einfach mal selber den Page Speed checken auf Google Insights oder auf Pingdom. Das ist so eine gelbe Website. Da kann man auch ganz gut gucken, ob es irgendwelche großen Dateien gibt, die laden. Und dann einfach mal selber checken, wie gut man da aufgestellt ist. Okay, cool. Super spannend. Du hast mir auch gesagt, du hast noch ein paar weitere Tipps mitgebracht. Was wäre denn so für dich so der nächste extrem wichtige Tipp für die Zuhörer?
Ja, also vor allem im deutschen SEO-Bereich Backlinks, Thema Linkaufbau. Das wird oft stark vernachlässigt, denn im amerikanischen Raum, wie bei so vielen anderen Marketingmaßnahmen, sicherlich auch in deiner Welt, Daniel, werden schon so viele Dinge gemacht, die sich hier entweder noch nicht getraut werden. Manchmal ist der Stock vor allem in deutschen Marketing-Communities noch ein bisschen tief im Hintern. Und Linkaufbau, total gängige Praxis auf dem ganzen Rest der Welt. Und in Deutschland wird sich da auch bei so vielen Agenturen noch so dagegen gewehrt, dass das wirklich einen Unterschied macht. Obwohl alle Studien zeigen, ja, ich habe meine Bachelorarbeit über SEO geschrieben, habe mir alle möglichen Studien angeschaut und ich muss mir keine Studien anschauen. Ich sehe es ja selbst in den Ergebnissen und mit gesundem Menschenverstand jeden Tag, dass Linkaufbau einen Riesenunterschied macht. Vor allem für sehr kompetitive Nischen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kann jetzt auch jeder, der es gerade hört, mal suchen. Wenn ihr mal CBD-Blüten eingebt, danach suchen 34.000 Leute. Dann ist da in den Top 3, aktuell auf 1, aber vielleicht ändert sich das in den nächsten Wochen und Monaten, wenn dieser Podcast hier gehört wird, Lucky Hemp auf 1. Das ist keine super große, alteingesessene Marke. Die sind aber auf 1. Und die sind nicht auf 1, weil die der Marktführer sind oder einen tollen Text haben, die sind auch mitunter wegen Linkaufbau auf 1. Wir betreuen die schon eine Weile, haben wir verdreißigfacht dieses Projekt und vor allem in so hochkompetitiven Branchen und Nischen kommt man nicht drum rum, auch Links aufzubauen. Denn On-Page-Optimierung, darauf kommt jeder. Kann man mit einem Blogbeitrag oder einer Checkliste machen. SEO-Texte haben auch schon wahrscheinlich für dein Ziel-Keyword 1000 Seiten. Die können sich maßgeblich unterscheiden, aber das reicht für Google nicht, um zu entwirren, welche von diesen 1000 Seiten jetzt die 10 goldenen Plätze bekommen. Backlinks sind die Empfehlung des Internets. Jeder kauft nach Rezensionen. Im Performance-Marketing, in jedem Marketing sind Rezensionen wesentlicher Conversion- und Trust-Treiber. Und genauso sind das Backlinks im SEO. Denn ein Backlink heißt für Google im Endeffekt nur, eine Seite empfiehlt eine andere. Wenn die themenrelevant ist, wenn die selbstvertrauenswürdig ist, dann sieht Google das als du legst deine Hand dafür ins Feuer, dass diese Seite für dieses Produkt oder was auch immer dann eben verlinkt ist, besser ranken sollte und von dir empfohlen wird. Deswegen siehst du Zalando und Amazon auf allen möglichen Keywords auf den Top-Positionen, weil die Seiten unglaublich viele Backlinks haben und sehr trusted sind. Und das ist die Möglichkeit, um auch als Startup, auch als kleinerer, mittlerer Shop gegen die Marktführer zu bestehen. So rankt Snox über Zalando, Löwenanteil über Froster und Lucky Hemp über den großen gefundeten CBD-Companies und gegebenenfalls auch dein eigener Shop über den Marktführer. Ja.
Ganz kann man da ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen? Wie geht man da vor? Kauft man die ein? Schreibt man da andere Webseiten an? Also ein bisschen so wie Influencer-Marketing, dass man da Kontakt aufnimmt und dann einen Deal verhandelt? Oder wie geht das?
Ja, also ich würde in jedem Fall dazu raten, soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber sich für das Thema auch jemanden dazu zu holen, der da Ahnung hat. Denn bei Backlinks, wenn ich jetzt eingebe, Backlinks kaufen, dann lande ich eventuell auf Fiverr und dann denke ich mir, wow, 1 Million Backlinks für 5 Euro von Rajesh Gundrapalli, Joke, ist keine gute Idee. Denn diese Backlinks können auch schaden, wenn die falsch gesetzt sind. Die sollten themenrelevant sein, die sollten von möglichst starken und vertrauenswürdigen Seiten sein. Und da kann man sich auch eine Abstrafung einholen. Denn Google weiß, dass Backlinks einen riesigen Einfluss auf das Ranking und den Algorithmus haben. Deswegen rät Google davon ab, weil Google nicht möchte, dass das eben zum eigenen Vorteil genutzt wird. Heißt, Backlinks sollten möglichst natürlich wirken und sein, sodass die Unterscheidung für Google sehr schwer ist. Und empfehlen kann ich Outreach. Also heißt, wenn ich ein Produkt habe, ich kenne meine Zielgruppe, vielleicht gibt's da also übergeordnete Zielgruppe. Nehmen wir mal an, ich verkaufe Nahrungsergänzungsmittel, dann sind alle Seiten, die sich mit dem Thema Gesundheit, Fitness, Muskelaufbau, Abnehmen, mit solchen Themen beschäftigen, für mich erstmal interessant. Weil das wären alles Seiten, bei denen Google sagt, ja, total sinnvoll, dass diese Seite deine Produkte empfiehlt. Wenn es jetzt der lokale Kfz-Betrieb ist, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Dann fragt sich Google, hä, was soll denn das jetzt? Heißt beispielsweise Outreach, hey, wollt ihr mal unsere Produkte testen oder wollt ihr unsere Produkte testen und kriegt noch einen kleinen Obolus oder könnt noch was irgendwie, wenn es ein Influencer ist oder jemand, eine Seite ist, die Reach hat, hier sind noch 5 Produkte, die ihr noch als Giveaway irgendwie verteilen könnt. Beispielsweise so etwas, wenn dafür gesorgt wird, dass am Ende ein Artikel darüber geschrieben wird, aber man kann natürlich auch Links einkaufen. Dabei würde ich vorsichtig sein, denn jeder weiß, dass eine schöne Seite, die gut aussieht, potenziell Links verkaufen könnte und damit viel Geld verdienen könnte, da unterscheidet sich wirklich sehr, sehr stark, wie viel eine Seite wirklich wert ist. Heißt, es gibt viele schöne Seiten, die aber von den Metriken her total schwach sind und dann absurde Preise verlangen. Und genau dafür sollte man sich für den Linkaufbau jemanden mit ins Boot holen, der da Erfahrung hat. Der erkennt nämlich, was sind gute Deals, was sind schlechte Deals, auch im Outreach. Es gibt in Deutschland ein Wort, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt, und das heißt Link Guides. Denn niemand schenkt dir irgendwas, niemand schenkt dir einen Backlink. Leute wollen einen Gegenwert dafür oder tendenziell sogar noch lieber Geld. Wenn man in seiner eigenen Nische bleibt, dann kann das dafür sorgen, dass die Leute auch tatsächlich mal die Produkte probieren wollen und da gerne einen Artikel drüber schreiben. Aber oft geht das mit einer Geldleistung zusätzlich einher. Es sei denn, man hat jetzt natürlich sehr teure und hochwertige Produkte. Wenn ich jetzt Küchengeräte verkaufe, dann ist der Produktwert allein schon hoch genug, sodass Leute sagen, naja, da brauche ich jetzt nicht noch eine entsprechende Zahlung. Oft bekommt man ja auch als Shop selber Mails von Leuten, die Outreach betreiben, im Sinne von, wir würden über euch einen Artikel schreiben, hier könnt ihr einkaufen, Betrag X. Keine Werbekennzeichnung, Do-Follow. Ganz wichtig, Do-Follow-Links bringen tatsächlich sogenannten Link-Juice und damit auch Ranking-Verbesserungen in der Regel. Wenn ein Link No-Follow ist, dann sieht der schön aus und ist vorhanden, aber No-Follow bedeutet, Google ignoriert, also soll diesen Link ignorieren. Google beim Prüfen der Seite sieht den Link zwar trotzdem, aber nimmt diesen Befehl an, zu sagen, ich empfehle diese Seite hier nicht. Der Link ist jetzt da, weil er da sein muss. Die haben hier zum Beispiel Affiliate-Links eingekauft oder das Werbebanner an der Seite, was dann eingespielt wird. Aber ich persönlich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Seite hier großartig ist. Und genau diesen Effekt sollte das haben. Und beim Linkaufbau sollte man auch 2 Dinge beachten. Einerseits Themenrelevanz. Heißt, stellst du wie eine Waage vor. Ich habe auf der einen Seite die Themenrelevanz. Wenn das Thema der Seite, von der ich einen Link bekomme, passt wie die Faust aufs Auge, dann muss die Seite nicht so stark sein. Wenn das Thema aber schon etwas weiter weg ist, dann sollte die Seite zumindest stark sein. Im Bestfall ist beides vorhanden. Heißt, die Seite ist stark und passt thematisch auch noch richtig gut. Aber Stärke gleicht fehlende Themenrelevanz aus und Themenrelevanz gleicht fehlende Stärke aus. Mhm. Dennoch sollte der Großteil der Seiten themenrelevant sein, sodass Google sich nicht fragen muss, warum verlinken denn jetzt hier völlig bezuglos andere Seiten zu dir, die eigentlich überhaupt nichts mit dir und deiner Branche zu tun haben.
Ja. Super interessant. Ich habe witzigerweise viele Überschneidungen gerade rausgehört zum Influencer-Marketing, also auch das Thema Outreach und einfach in Kontakt treten. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch viele Brands, ich sage es einfach mal ganz provokativ, zu faul sind für diese manuelle Arbeit. Vielleicht ist es ja auch ähnlich bei diesem Backlinks-Thema, ich weiß es ja nicht. Aber ja, was ist so für dich der Grund, warum es in Deutschland nicht so, warum die Leute da so einen Stock im Arsch haben?
Ja, weil Google halt sagt, dass Linkaufbau abgestraft werden kann. Heißt, dass Google direkt auch sagt, macht das nicht. Aber Google sagt auch, ihr müsst das nicht machen, wenn eure Seite gut ist, dann wird ohnehin dorthin verlinkt. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwann wirklich mal so war. Heißt, vor allem in der Vergangenheit haben halt SEOs und Marketer auf alle möglichen Arten und Weisen versucht, diesen Effekt von Backlinks und damals dem PageRank auszunutzen. Heißt, da sind Leute schon wirklich unglaublich kreativ geworden, um Google da an der Nase rumzuführen. Und dann hat Google quasi gesagt, um Leute abzuschrecken, wir hauen euch jetzt auf die Finger, wenn ihr das tut. Deswegen tut das nicht mehr. Das hat auf der ganzen Welt nirgends funktioniert, aber in Deutschland. Dementsprechend hält sich das relativ eisern, dass Linkaufbau schlecht ist und es da Abstrafung gibt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, aus über 300 Projekten, in denen wir sehr aktiv Linkaufbau betreiben, gab es noch nie ein Problem. Selbst bei meinen alten Affiliate-Seiten, die ich so als Area 51, war es die richtige Nummer? Keine Ahnung. Die ich als Testzentrum benutze, als kleines Atom-Testzentrum, wo ich die wildesten Sachen ausprobiere, da die Seiten halt ihren Lebenszyklus überwunden haben. Die werden nicht mehr gepflegt, da passiert nicht mehr viel. Wer nach meinen Affiliate-Seiten sucht, wird die nicht mehr wirklich finden. Aber auf denen haben wir die wildesten Tests ausgeführt und nicht mal die haben eine Abstrafung bekommen. Dinge, die wir niemals bei Kundenprojekten umsetzen würden, haben wir dort getestet und nicht mal dafür gab es auf die Finger. Also kann ich nur nochmal bestärkend sagen, da mit nicht zu viel Angst rangehen, Linkaufbau ist ein wahnsinniger Schlüssel, vor allem wenn man feststellt, dass man stagniert und alles andere bereits getan hat. Ich würde nicht empfehlen, vorher Linkaufbau zu machen. Denn wenn ich beispielsweise durch eine On-Page-Optimierung von Platz 20 auf Platz 12, Platz 15 komme, schön, dann mache ich einen SEO-Text, komme vielleicht auf Platz 9. Wenn ich dann aber feststelle, für 6 Wochen am Stück, ich komme hier nicht weiter, da ist der Deckel. Ich habe jetzt alles gemacht, alles optimiert, die Seite ist schnell, sieht super aus, der Text ist erstklassig und mir fällt wirklich gar nichts mehr ein. Dann ist der einzige Schritt, den ich noch gehen kann, eben Linkaufbau. Und auch dann erst ist er notwendig. Denn alles, was ich ohne Linkaufbau schaffen kann, sollte ich vorher schaffen. Denn unter allen Maßnahmen ist Linkaufbau am teuersten. Denn die meisten Leute lassen sich eben dafür bezahlen. Heißt, ganz am Ende kommt der größte Kostenpunkt, die letzten Positionen noch gut zu machen und vor allem die großen kompetitiven Keywords in die Spitzenposition zu tragen. Das lohnt sich auch, aber wenn ich eben mir, nehmen wir mal an, 2000 Euro Budget sparen kann, weil ich meine vorherigen Hausaufgaben richtig oder besser mache, dann habe ich mir 2000 Euro gespart. So, das empfehle ich jedem. Heißt, als letzte Maßnahme Linkaufbau.
Ich meine, aber die letzte, also die Frage, die dann berechtigt ist, ist, wenn du jetzt auf Platz, also was ist quasi der Unterschied, wenn du jetzt gerade auf Platz 7 stehst versus du kommst dadurch auf Platz 1, weil du bekommst ja dann so viel mehr signifikanten Traffic und respektive dann auch Umsatz, oder?
Ja, also nehmen wir mal an, ich habe 20 Produkte und ich mache alle kosteneffizienten normalen Basic-SEO-Maßnahmen bei denen. Ein Keyword schafft es vielleicht auf 7, eins auf 5, eins nur auf 27, eins nur auf 50. Ich kann, wenn ich vorher alles gemacht habe, auswählen, wo brauche ich wahrscheinlich am wenigsten Zeit und es kostet mich am wenigsten, auf diese Position zu kommen. In einer Welt, in der ich unlimitiert Budget habe, ist das auch egal. Da kann ich alles auch jederzeit mit Linkaufbau bespielen. Wenn es jetzt aber um eine gewisse Kosteneffizienz geht, würde ich empfehlen, vorher alles für die wesentlichen Produkte zu machen, zu sehen, wo ergeben sich Low-Hanging Fruits? Wo ist der Weg nicht mehr weit? Denn um auf Position 20 zu 1 zu kommen, brauche ich mehr Linkaufbau, als wenn ich auf Position 5, 6, 7 bin. Heißt, wenn ich eigentlich schon kurz davor bin, in den Top 3 anzuklopfen und mir da die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille abzuholen. Genau, daher, es macht immer Sinn, rein aus Kosteneffizienz, aber vor allem, wenn ich vorher schon die wichtigsten Dinge erledigt habe und sehe, hier kann ich mit recht wenig Aufwand in recht überschaubarer Zeit in die Top-Position kommen.
Super spannendes Thema. Okay, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir sind langsam am Ende. Ich will aber noch unbedingt ein wichtiges Thema mit reinbringen, weil es gerade einfach thematisch ganz gut passt zum aktuellen Trend mit AI. So das Thema AI geschriebenen Content. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass Spotify so ein neues Feature ausrollt, wo man auch so die Beschreibung, also Produktbeschreibungstexte mit AI schreiben lassen kann, solche Geschichten. Kannst du da mal kurz und prägnant so deine Gedanken und deine Erfahrungen teilen?
Ja, also die AI-Trommel wurde jetzt so gerührt die letzten Wochen. Es ist unglaublich, egal wo man hinschaut, man wird mit diesem Thema konfrontiert. Von uns findet man dort nicht so viel, denn wir wollten erstmal in der Stille testen, haben selber viel getestet, eigene Tools mit Anbindung an die AI-Tools gebaut, viele Texte erstellt, viele unterschiedliche Arten von Texten erstellt. Wir haben wirklich viel damit gemacht und haben selbst 200 AI-Content-Pieces veröffentlicht. Und von diesen Content-Pieces haben vielleicht 10 bis 15 überhaupt performt. Heißt, ich bin wirklich überrascht, rein für SEO, also ich beschränke mich jetzt in der ersten Einschätzung erstmal nur auf SEO, wie entweder gut Google schon darin ist, das zu unterscheiden, oder wie sehr Google auf die Bremse getreten hat, nachdem die AI-Alarmglocke angegangen ist. Heißt, ich sehe, dass die Seiten von Google viel langsamer indexiert werden. Indexiert heißt, dass Google die findet, für gut genug befindet, die in irgendwo in den Suchergebnissen anzuzeigen. Das hat jetzt knapp 5 Wochen gedauert bei einigen Content Pieces, die wir veröffentlicht haben, und nur wirklich wenige davon ranken gut. Und ich kann euch versichern, die Content Pieces sind gut, die sind lang, die sind optimiert. Wir haben viel aus diesen Tools und Prompts rausgeholt und da lange dran optimiert. Also das hat mir 4 Wochen an Nachtschichten bereitet, weil es so faszinierend war. Und es ist auch extrem beeindruckend. Aber ich habe das Gefühl, der Fuß ist dort ganz stark auf der Bremse. Und es ist schon gut möglich, für Google zu erkennen, was ist AI-generated und was nicht. Daher muss ich zu diesem Test noch sagen, bis jetzt ernüchternd. Aber ich sehe eben auch, dass jetzt Tag für Tag mehr von den Seiten eben gefunden und gerankt werden. Heißt, da wird ein Update mal zu spannend werden, wenn noch etwas Zeit vergangen ist. Denn die Google-Welt dreht sich langsam. Und ich würde sagen, dieser Test ist jetzt noch nicht final zu beurteilen. Aber es sieht eher ernüchternd als exciting aus. Was nicht heißen soll, dass vor allem mit den richtigen Eingaben, ich sehe auf LinkedIn und auch überall sonst diese Hype-Kurve. Oh mein Gott, es gibt etwas Neues, es wird die Welt verändern. Oh mein Gott. Dann werden stupide, einfache Anfragen gestellt und die Erwartungshaltung ist unglaublich groß. Heißt, ich denke nicht wirklich darüber nach, was ich dort eingebe, was das Tool entsprechend machen und liefern soll, und erwarte mir ein unglaubliches Meisterwerk. Das passiert nicht. 90% Frustration bei Querbeet durch die ganze Gemeinschaft, die damit arbeitet, und das Tool landet wieder in der Ecke. Man kann dort wirklich beeindruckende Dinge mitmachen und es kann wirklich gute Ergebnisse erzeugen. Wenn ich gut darin bin zu verstehen, wie ein Bot denkt. Also ich stelle mir das immer vor, wenn ich mir den, also eine sehr, sehr unerfahrene Person, die auch nicht wirklich viel selber mitdenken kann. Wenn ich der eine komplexe Aufgabe geben soll, muss ich sehr gut darin sein, eine Aufgabenstellung zu formulieren, bei der es keine Missverständnisse geben kann. Mhm. Bei der alle wesentlichen Angaben drin sind. Und wer das hinbekommt, kann mit diesen Tools wirklich extrem viel anfangen. Final für SEO bleibt noch auszusitzen, inwiefern diese Texte dann auch tatsächlich ranken. Ich sehe in den USA-Foren viele Leute, die das exzessiv nutzen und schon die ersten Abstraffungen bekommen haben. Google kommuniziert, dass Google da eben auch gerade gegen vorgeht, ist kein großer Fan davon, dass ChatGPT von Bing erstellt wurde. Und vor allem da wäre ich dann vorsichtig mit. Also ich würde jedem empfehlen, testet es, arbeitet damit, aber lasst nicht mehr als 30% eures Contents, vielleicht weniger, vielleicht sogar besser 20% oder 15%, damit in Berührung kommen, um dafür zu sorgen, dass Google sich nicht denkt, der Großteil eurer Seite ist AI-generiert, ihr kriegt jetzt erstmal eine Abstrafung und goodbye Traffic. Das wäre mein aktueller Take dazu. Aber vor allem auch in anderen Bereichen, sei es jetzt für Ideen, sei es für E-Mail-Marketing, sei es für so, so viele Use-Cases, die jetzt nicht rein sind, Text erstellen, der bei Google rankt, kann das echt magisch sein und werden, vor allem, wenn die nächsten Verbesserungsiterationen noch dazukommen und jeder wirklich trainiert, selbst der eigene Manager für einen Bot zu sein, denn das ist auch nicht so einfach. Das ist wirklich auch eine Sache, die geübt werden muss. Ich sage auch immer, wenn wir Projekte anfangen, der Input beeinflusst maßgeblich den Output. Gebt uns guten Input, dann können wir guten Output liefern. Und genauso ist es beim AI-Content.
Absolut. Die Qualität deiner Fragen, die bestimmt natürlich dann auch das Output. Genau,
ja. Volltreffer.
Cool, super spannendes Thema. Ich werde dich wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal fragen, was sich da so getan hat. Wir haben ChatGPT schon in verschiedenen Bereichen so integriert bei uns in der Agentur, so in der Recherche, teilweise im Copywriting, im E-Mail-Marketing. Und da ist es, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, echt eine krasse Hilfe. Wobei ich immer noch sagen muss, unsere internen Copywriter sind noch besser als der Bot. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann, wer weiß. Mal schauen.
Ja, absolut auch mein Eindruck. Also es ist vor allem für so mühsame Teile des Schreibens, ob es jetzt mal ein Outline ist, ob es mal die Erstellung von einer Tabelle ist, ob es eine Liste an Tipps und Stichpunkten ist, dafür eignet sich das Tool super, um das als Grundlage zu nutzen, noch besser auszuformulieren, noch etwas lebhafter zu gestalten, denn es ist schon eben recht kalt. Da ist das genau der Use Case, den ich eben auch sehe, um vielleicht in der Texterstellung, im Schreibprozess die Hälfte der Zeit zu sparen. Je nach Thema vielleicht ein Drittel oder zwei.
Ja. Alles klar. Sehr, sehr cool. Nils, wir sind am Ende angelangt. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit. Es gab jetzt sicherlich einige Zuhörer, die sich gesagt haben, Mensch, ich brauche SEO für meinen Online-Shop. Wie kann man sich mit dir connecten? Wie kann man dich finden? Wo bist du aktiv? Mach mal einen kleinen Call to Action hier.
Yes. Also, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Es ist sehr, nehme ich weg. Aktiv auf LinkedIn. Nils Stuck. Und unsere Webseite wolf-off-seo.de. Dort kann man sich direkt ein Strategiegespräch buchen, kann mein E-Book runterladen, kann unsere Tools benutzen, gibt's einen kleinen Reiter, der ist Geschenke, da kann man sich viel abholen und kann auch selber schon etwas voranstürmen, wenn man dann möchte oder ganz schnell eben mit einem Experten oder mit mir sprechen. Heißt LinkedIn und die Webseite kann ich empfehlen. Instagram sieht eher nach einem privaten Account aus.
Alles klar.
Genau.
Sehr cool. Ja, nice. Ich sag vielen, vielen Dank. Sonnige
ich
Grüße
auch.
nach Dubai, wobei Dubai muss man wahrscheinlich keine Sonne mehr wünschen, da herrscht eh sehr viel Sonnenschein. Ich bin gerade noch auf Teneriffa, da ist es ein bisschen kühler. Aber ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir werden sicherlich noch mal eine Podcast-Episode irgendwann aufnehmen.
Wunderbar. Ich bedanke mich für die Einladung, auch für deine Zeit und das großartige Gespräch und bis bald.